NDR Info. Themen des Tages.
Wer von Ihnen hat in den letzten Monaten oder gerade in den letzten Tagen die Auswirkungen des Klimawandels gespürt? Also stand im Garten zum Beispiel und dachte, ja, das ist anders heute. Wie sehr sich Europa gerade verändert, wie Europa sich zu einem Hotspot der Klimakrise entwickelt, das listet heute der neue Copernicus-Bericht auf. Warum sich unser Kontinent allen voran so schnell aufheizt, dazu gleich ein Klimaforscher hier bei uns im Interview. Und wir schauen hier in unseren Themen des Tages auf die Diskussion im Bundestag. Wie normal soll der Umgang mit der AfD sein? Ich bin Nina Zimmermann, heute ist der 15. April und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend hier bei uns. Der Copernicus-Bericht, der ist so etwas wie das offizielle Klimatagebuch Europas. Dahinter steht ein wissenschaftlicher Dienst der EU, der Wetter- und Umweltdaten weltweit sammelt, auswertet, bewertet und mithilfe von Satelliten und Wetterstationen und Computermodellen so zu seinem Ergebnis kommt. Für 2024 hält dieser Bericht jetzt fest, es war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Erstmals lagen wir im Schnitt über 1,5 Grad und besonders betroffen ist Europa. Welche Folgen das hat? Katrin Schmidt mit den Ergebnissen des Klimaberichts.
Heftige Stürme und Überschwemmungen in Europa haben im vergangenen Jahr mindestens 335 Menschenleben gefordert und weit über 400.000 Menschen in vielfältiger Weise betroffen und beeinträchtigt. Das geht aus einem aktuellen Bericht des EU-Klimadienstes sowie der Weltorganisation für Meteorologie hervor, für den rund 100 wissenschaftliche Beiträge und Grafiken ausgewertet und zusammengeführt wurden. Den Forschern zufolge war das Jahr 2024 nicht nur das wärmste je in Europa gemessene, mit Rekordtemperaturen in fast der Hälfte des Kontinents, sondern es war auch ein Jahr der Wetterextreme mit einem klimatischen Ost-West-Kontrast. Extrem trockene und oft rekordverdächtig warme Bedingungen im Osten Europas und warme, aber sehr feuchte Bedingungen im Westen. Den Wissenschaftlern zufolge nimmt auch der Hitzestress quer durch Europa zu. 2024 gab es die zweithöchste je gemessene Zahl an Tagen mit Tropennächten und Hitzestress.
Trockenheit, Überschwemmung, Schwüle und Hitzestress. Die Folgen der Erderwärmung machen Europa zu einem buchstäblichen Hotspot des Klimawandels. Aber warum? Darüber konnte ich mit dem Hydrologen Fred Hattermann sprechen. Er arbeitet am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, beschäftigt sich da unter anderem mit den Folgen auch für das Grundwasser. Europa erwärmt sich also jetzt doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Durchschnittstemperatur im Jahr 1,5 Grad. Warum erwärmt sich denn unser Kontinent just so schnell?
Ja, es ist so, dass sich insgesamt Kontinente schneller erwärmen als das Meer. Das ist ein deutliches Muster, das wir sehen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir eben in Europa sehr ausgeprägte langanhaltende Dürren und auch Hitzeperioden in den Sommermonaten haben. Das hatten wir sehr prominent 2018, 2019, 2020, 2022 und im Moment eben auch wieder. Und das hängt damit zusammen, dass diese langanhaltenden Wetterperioden besonders typisch für Europa sind und diese eben in der Zahl zunehmen.
Und das haben Sie gerade auch schon angedeutet, ja ganz unterschiedliche Folgen innerhalb Europas. Woran liegt das denn?
Ja, da gibt es natürlich eine regionale Verteilung. Also auf der einen Seite ist es so, dass wenn wir dieses sehr schöne Wetter in Mittel- und Nordeuropa haben, dass das oft dann verbunden ist mit sehr starken Niederschlägen teilweise im Mittelmeerraum. Und es ist so, dass diese langanhaltenden Trockenperioden durch Hochdruckgebiete erzeugt werden, die einfach nicht weiter wandern. Und diese Hochdruckgebiete, die sind blauer Himmel, es regnet nicht, das ist bei uns eine Dürre, aber die leiten eben die feuchten Luftmassen, die wir eigentlich vom Atlantik bekommen würden, ab. Und da wird dann oft der mediterrane Raum zum Beispiel getroffen.
Vielleicht können wir das Bild noch ein bisschen kleiner machen, wie sich das auf Deutschland auswirkt. Ich habe es eingangs gesagt, Sie sind Hydrologe, beobachten zum Beispiel auch das Grundwasser. Wie ist denn da die Entwicklung? Wie trocken ist Deutschland mittlerweile?
Ja, es ist so, dass sich im Grunde die Dürre wieder aus dem osteuropäischen Raum heranschleicht an Deutschland. Also auch der Osten Deutschlands ist jetzt relativ stark betroffen, während eigentlich die Niederschläge in 2024 im Westen Deutschlands relativ stark, sogar überdurchschnittlich waren, waren die in Osteuropa und gerade auch in Ostdeutschland nur durchschnittlich. Und seit eigentlich Mitte Februar haben wir keine Niederschläge mehr. Das ist auch fast ganz Deutschland, aber eben besonders auch in Ostdeutschland. Und diese Dürre, die wir großräumig in Osteuropa sehen, davon wird immer stärker im Moment auch der Osten Deutschlands betroffen.
Ist Norddeutschland da nochmal anders gelagert? Vielleicht feuchter, weniger betroffen?
Ja, im Moment durch die Trockenheit ist auch der norddeutsche Raum relativ stark betroffen. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass Bauern Schwierigkeiten haben, das Sommergetreide groß zu bekommen, weil die Samen eben auf dem sehr trockenen Boden liegen und nicht keimen, weil einfach nicht genug Feuchte da ist. Also es ist schon so, dass auch der norddeutsche Raum betroffen ist. Insgesamt ist es aber so, dass, weil es eben auch küstennah ist, die insgesamt mehr Niederschläge sind und diese Anfälligkeit für Trockenheiten im Osten doch stärker ist, auch weil wir da großteils nicht sehr gut wasserspeichende Böden haben. Also wir haben zum Beispiel hier im Brandenburger Raum sehr Böden, die sehr sandig sind, das Wasser nicht gut halten. Und insgesamt sind die Niederschläge auch geringer. Also es ist nicht so, dass nicht eine Trockenheit auch im norddeutschen Raum sein kann, aber die Grundvoraussetzungen sind eben noch schlechter in großen Teilen Ostdeutschlands.
Extreme Trockenheit haben Sie jetzt schon angesprochen. Die Wärmerekorde knacken wir regelmäßig. Es gibt verheerende Überschwemmung. Was bedeutet das denn für den Alltag von uns Menschen?
Ja, tatsächlich sind wir mitten im Klimawandel. Und das eine Sache, die man schon immer gesehen hatte und mit dem Klimawandel verbunden hat, ist eben, dass wir mehr Extreme haben. Und das ist auf der einen Seite Hochwasser. Also wir hatten ja einige Todesfälle auch in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite eben aber auch Hitze. Und das ist etwas, was in der Form auch etwas Neues, gerade in Städten, also dass Menschen, die, wir nennen das vulnerabel, also anfällig sind von Natur aus, das sind oft kranke Menschen, alte Menschen oder sehr junge Menschen, dass die eben dann doch leiden und sehr stark betroffen sind, dass sportliche Aktivitäten zum Beispiel eingestellt werden müssen und dass man eben darauf achten muss, dass alte Menschen genug trinken. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann es eben auch zu sehr starken körperlichen Problemen kommen und eben auch zu Einweisungen. Und das sind Sachen, auf die wir uns wirklich einstellen müssen, weil der Klimawandel auch erstmal weiter fortschreiten wird.
Abschließend, gibt es den Grund für Optimismus?
Ja, also was man schon sieht, wenn wir wollen, dann können wir auch einiges erreichen. Also es ist schon so, dass die Erneuerbaren in Deutschland sehr stark ausgebaut werden. Also Solar schreitet da sehr voran, Wind kommt leider nicht ganz hinterher. Also wir sehen an einigen Tagen ja schon, dass wir jeweils für die Stromversorgung 100% aus Erneuerbaren haben, wenn zum Beispiel sehr viel Wind weht. Das ist noch nicht da, wo wir sein wollen, aber es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und was wir bewirken können, wenn wir wollen. Und dann ist es natürlich so, dass wenn wir den Klimawandel wirklich begrenzen können, die Hoffnung ist, dass wir uns an das, was dann ist, noch anpassen können. Wir müssen eben auch wirklich anpassen. Wir müssen also wirklich versuchen, den zu starken Klimawandel zu vermeiden. An das, was trotzdem kommen wird, der Klimawandel wird weitergehen, erstmal müssen wir uns dann auch gut anpassen.
Soweit Fred Hattermann, Leiter der Arbeitsgruppe Hydroklimatische Risiken am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Europa ist also der Kontinent, der sich zurzeit am stärksten erwärmt. Spiegelt sich das in der Klimapolitik der EU denn wider? Weil gerade dazu ist es in den vergangenen Jahren auch ruhiger aus Brüssel geworden. Thomas Spickhofen mit Reaktionen seitens der EU aus Brüssel.
Alarmierend nennt Peter Liese, umweltpolitischer Sprecher der Christdemokraten im EU-Parlament, die Erkenntnisse von Copernicus.
Wir haben in Europa ein echtes Problem mit dem Klimawandel und das merken wir auch gerade in diesem Frühjahr. Nicht nur in Deutschland ist es außergewöhnlich trocken, in Osteuropa ist das noch schlimmer.
Und doch scheint der Kampf gegen den Klimawandel auf europäischer Ebene zuletzt in den Hintergrund gerückt zu sein. Der Krieg in der Ukraine, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit, das sind die prägenden Debatten, während wichtige Elemente des Green Deals von Ursula von der Leyen unter die Räder geraten. Die Emissionsziele für Neuwagen zum Beispiel wurden gestreckt, die sogenannten Flottengrenzwerte, Kontrollen in der Agrarwirtschaft gelockert. Nicht alle Beschlüsse des Green Deals waren wirksamer Klimaschutz, erklärt Liese.
Wir haben viel unnötigen Ballast. Und wenn wir dauerhaft erfolgreich sein wollen und auch ein Vorbild für andere Länder sein wollen, dann müssen wir jetzt unnötigen Ballast abwerfen, aber unbedingt die Klimaziele erreichen.
Schon richtig, stimmt Timo Wölken von der SPD zu. Da, wo Europa zu streng gewesen sei und die eigene Industrie zerstört werde, müsse man nachjustieren. Aber die Wettbewerbsfähigkeit dürfe nicht als Totschlagargument benutzt werden, kritisiert Wölken.
Wenn ich jetzt immer wieder höre, ja, aber wir dürfen die Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren, dann bedeutet das für mich, dass da eins gegen das andere ausgespielt wird. Aber das ist es ja nicht. In einer dekarbonisierten Wirtschaft liegt auch ein wahnsinniges Potenzial, gerade für die europäische Industrie.
In vielen Bereichen würden auf europäischer Ebene gerade mehr Rückschritte als Fortschritte gemacht, findet Wölken. Dabei geht es für den Sozialdemokraten auch um eine weltweite Vorreiterrolle Europas im Klimaschutz.
Wir müssen als Europäerin international glaubwürdig bleiben. Und denn klar ist, dass wir als internationale Gemeinschaft diese Menschheitsaufgabe nur gemeinsam werden adressieren und bekämpfen können.
Immer noch offen ist zum Beispiel auch, welches konkrete Klimaziel sich die EU für 2040 setzt. Bis 2050 soll die Klimaneutralität erreicht sein, bis 2030 die Treibhausgasemissionen auf 55% gegenüber dem Stand von 1990 sinken. Aber der Zwischenschritt für 2040, der ist umstritten. 90%, etwas mehr, etwas weniger. Auf jeden Fall müsse es jetzt schnell gehen damit, fordert Christdemokrat Peter Liese, die Welt warte auf Europa.
China und Indien werden sich nicht bewegen, wenn wir uns nicht festlegen. Und da kommt es nach meiner Einschätzung nicht so sehr darauf an, ob wir 2 oder 3% mehr auf den Tisch legen. Wir sollten ambitioniert sein, aber auch gleichzeitig realistisch. Wichtig ist, dass wir jetzt deutlich vor der Klimakonferenz in Belem ein Ziel auf den Tisch legen.
Für Michael Bloss von den Grünen ist der Copernicus-Bericht ein Beleg dafür, dass Europa noch nicht das Tempo aufgenommen hat, das es braucht.
Der Bericht zeigt, wir müssen uns beeilen, wir müssen schneller sein, nicht langsamer. Es ist ein Armutszeugnis von der Politik, dass sie nicht genügend darauf reagiert.
Sowohl in Europa wie auch im Koalitionsvertrag der mutmaßlichen neuen Bundesregierung sieht Bloss Rückschritte in der Klimapolitik. Das sei geradezu absurd, sagt Bloss.
Der Klimawandel und wie die EU Folgen und Prävention politisch angeht, Thomas Spickhofen mit Reaktionen auf den neuen Copernicus-Bericht. Und dazu jetzt auch unser Kommentar von Verena Gonsch heute Abend hier vom Norddeutschen Rundfunk. Sie ist Fachredakteurin für Umwelt und Klima. Und sie hält fest, der Klimawandel ist im Alltag angekommen.
NDR Info. Die Meinung.
Lange Jahre waren die Klimaberichte nur erschreckende Prophezeiungen und Kassandra-Rufe, an die wir uns Jahr für Jahr gewöhnt haben. Mittlerweile sind die 1,6 Grad Erderwärmung, die die Meteorologen ausgerechnet haben, in unser aller Alltag angekommen. Die Jahreszeiten sind nicht mehr so wie früher, die Pollenallergie plötzlich das ganze Jahr. Der Garten im März schon staubtrocken. Waldbrandgefahr im Februar, wann gab es das denn schon mal? Dieser Zeckenstich im Sommer, ist der gefährlich? Und was ist mit diesem merkwürdigen Muttermal? Jeder von uns kann mittlerweile solche Geschichten erzählen. Das Wetter ist auch in den Alltagsgesprächen vom freundlichen Geplänkel zum täglichen Thema geworden. Die Wetter-Apps haben Hochkonjunktur, wir wundern uns. Reagieren tun die Menschen unterschiedlich. Einige entwickeln eine echte Klimamelancholie, in der Fachsprache Solastalgie genannt. Ihnen fehlen die Jahreszeiten, die Schmetterlinge und Vögel und Insekten, der weiße Winter in Norddeutschland. Andere verdrängen das Thema einfach und fliegen nochmal schnell auf die Seychellen oder genießen die letzten Winter ihren ausgedehnten Skiurlaub. All das wird nichts daran ändern, dass wir uns anpassen müssen, und zwar zügig. Und nicht erst, wenn die Hitzetoten im Sommer noch weiter zunehmen als im Sommer 2022, als in einer Woche mehrere Tausend starben. Bei Hitze wirklich kein Sport, immer was auf den Kopf, eincremen, kein Hockeytraining in Schulen bei 32 Grad, Wasserspender in der Innenstadt und nicht im August in Italien mittags an den Strand. Bei Gewitter nicht nach draußen, bei Stürmen kein Waldspaziergang und bei Hochwasser nicht noch schnell in die Tiefgarage, um das geliebte Auto zu retten. Die Liste ist sehr lang. Und lange brauchten wir uns um das Wetter keine Sorgen machen. Aber das Wetter von heute und morgen ist unberechenbar geworden. Und wir in Sachen Katastrophenschutz absolute Anfänger. Die Katastrophenschutztage wirken immer noch ein wenig wie Probealarm und haben noch nicht die Dringlichkeit, die sie verdienen. Da können wir uns einiges bei anderen Ländern abgucken, wo die Kinder schon in der Schule lernen, wie man sich bei Stürmen und Gewitter verhält oder warum die Sonnencreme zum täglichen Morgenritual im Sommer gehört. Dass der Klimawandel morgen wieder weg ist, ist unrealistisch. Wir tun schon eine ganze Menge dagegen. Auch das erwähnt der Copernicus-Bericht lobend. Der Anteil erneuerbarer Energien steigt kontinuierlich. Und natürlich ist das immer noch zu wenig. Es muss mehr passieren, aber es ist ja nicht so, als hätten wir momentan keine anderen Sorgen. Für heute und morgen wird das alles nicht reichen, aber hoffentlich für übermorgen. Bis dahin gibt es nur eins. Wir müssen uns anpassen.
Soweit die Meinung von Verena Gonsch vom NDR anlässlich der Veröffentlichung des Copernicus-Berichts, wie sich das Klima in Europa verändert und wie sich das auf unseren Alltag auswirkt. Unser Schwerpunkt heute Abend. Im Wahlkampf hatte es CDU-Chef Friedrich Merz ja immer wieder mal betont, es werde keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Aber nachdem es dann doch letztendlich gemeinsame Abstimmung mit der AfD im Parlament gab, überhaupt nach der Bundestagswahl, nach der Einigung auf eine künftige schwarz-rote Regierung, bleibt die Frage, wie umgehen mit der jetzt stärksten Oppositionspartei im Bundestag? Wie mit jeder anderen Partei auch, sagt der Unionspolitiker Jens Spahn, Fraktionsvize der CDU, und damit befeuert er erneut die Debatte im Parlament. Wie möchte man da mit der AfD in Zukunft umgehen? Barbara Kostolnik fasst die Debatte zusammen.
Als stellvertretender Vorsitzender der CDU im Bundestag genießt Jens Spahn viel Aufmerksamkeit, die er auch immer wieder nutzt, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Beispiel mit Aussagen wie dieser.
Ich bin sehr für die harte Auseinandersetzung in der Sache, für die harte Auseinandersetzung im Umgang. Ich glaube nur nicht, dass Geschäftsordnungstricks, wo die AfD sich dann in so eine Opferrolle hineinbegibt, uns am Ende helfen.
Was genau Spahn mit Geschäftsordnungstricks meinte, ließ er offen. Der Bundestag besitzt eine Geschäftsordnung, die unter anderem die Redezeiten im Plenum und die Verhaltensregeln der Abgeordneten regelt. In die Geschäftsordnung fällt auch die Wahl eines Bundestagspräsidiums. Zuletzt war der AfD-Kandidat Otte dreimal durchgefallen, weil ihm zu wenig Abgeordnete ihre Stimme gegeben hatten. Wie Spahn meint auch sein Parteifreund Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern, dass die AfD besser durch eine leidenschaftlich-inhaltliche Auseinandersetzung zurückgedrängt werden sollte. Und genauso sieht das der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Es kann keine Zusammenarbeit geben, es kann keine Koalition geben. Aber die eigentlichen demokratischen Rechte, die Rechte, die jeder Abgeordnete, jede Partei in einem Parlament hat, die müssen auch für diese Partei gelten, weil man ansonsten sie stark macht und nicht schwächt.
Nicht alle in der CDU sind jedoch für diese Herangehensweise, also der AfD Ämter und Posten zu gewähren. Roderich Kiesewetter, stellvertretender Vorsitzender des geheimtagenden parlamentarischen Kontrollgremiums, das unter anderem die Geheimdienste überwacht, warnt vor der AfD. Er hält nichts davon, Mitglieder der AfD in dieses sicherheitsrelevante Gremium zu wählen. Diese Debatte, die Jens Spahn losgetreten hat, was macht die mit der sogenannten Brandmauer zwischen CDU und AfD? Im sächsischen Naundorf kämpfen sie um den Kern der CDU. Manfred Kolbe, ehemals Abgeordneter im Bundestag, findet harte Worte.
Die Brandmauer ist wirklich die strategische Dummheit der CDU und führt zum weiteren Erstarken der AfD.
AfD-Co-Chef Tino Chrupalla hat sich Spahns Interview genau durchgelesen und reagiert mit Genugtuung.
Ich denke, das ist ein erstes Zeichen auch dahingehend, dass die Brandmauer obsolet ist. Und ich denke, das ist der erste Schritt der CDU, der zur Normalisierung auch dazu beiträgt, dass Parlamentarismus und die Demokratie auch lebt.
Beim kommenden Koalitionspartner der SPD schaut man mit Sorge auf die bröckelnde Brandmauer. Co-Parteichefin Saskia Esken machte ihrem Ärger vor Mitgliedern in Hannover Luft.
Was Jens Spahn dort vorträgt, ist wirklich sehr, sehr empörend und gefährlich. Die AfD ist keine demokratische Partei. Sie wird demokratisch gewählt, ja, aber deswegen ist sie noch lange nicht demokratisch. Diese Partei ist antidemokratisch und wir werden alles tun, um sie weiterhin zu bekämpfen und um sie auch wieder aus dem Parlament zu drängen.
Jetzt aber muss man erst einmal im Parlament mit der AfD umgehen. 152 Abgeordnete umfasst die Fraktion. Als größte Opposition hätte sie zum Beispiel üblicherweise Anspruch auf den Vorsitz im Haushaltsausschuss. Ob ihre Kandidaten gewählt werden oder, wie in der vergangenen Legislatur geschehen, durchfallen, hier kommt es auch auf das Verhalten der Unionsabgeordneten an.
Wie umgehen mit der jetzt stärksten Oppositionspartei im Bundestag? Barbara Kostolnik über die laufende Debatte. Und damit kommen wir hier in unseren Themen des Tages in die USA. Keine Regierung, unabhängig von der Partei, die an der Macht ist, sollte privaten Universitäten vorschreiben, was sie lehren dürfen, wen sie einstellen dürfen und welche Studien- und Forschungsbereiche sie nachgehen dürfen. Dieser Satz beschreibt etwas, was in Europa, in Deutschland Realität ist. Aber in den USA gerade zeigt dieser Satz, wie tief die Gräben sind. Denn der Satz kommt von Alan Garber, Präsident der Elite-Uni Harvard. Daraufhin wurde Harvard von staatlicher Seite ganz schnell der Geldhahn abgedreht. US-Präsident Trump will die US-Universitäten auf Linie bringen. Und Harvard geht entsprechend gerade selbst auf Konfrontationskurs. Darüber konnte ich mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Samuel Jacke, sprechen. Für Harvard geht es da sofort um richtig große Summen.
Ja, auf jeden Fall. 2,3 Milliarden US-Dollar, das ist selbst für eine Elite-Uni wie Harvard, die ja privat finanziert ist, kein Pappenstiel, sondern ein sehr wesentlicher Bestandteil ihrer Grundfinanzierung. Aber die Trump-Regierung verbindet eben jetzt diese Fördergelder mit politischen Forderungen. Harvard soll seine Zulassungsregeln reformieren, also sehr viel strenger leistungsbasiert aussortieren und Programme für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion einfach schließen. Die Uni soll aber auch persönliche Daten von internationalen internationalen Studierenden weitergeben, an die Einwanderungsbehörde, da kommt das Thema Einwanderung durch. Und die Uni soll auch politische Einstellungen von Lehrkräften und Studierenden überprüfen. Da zeigt die Regierung Trump juristisch in Richtung Antisemitismus. Das ist der Kernvorwurf der Regierung, dass an den Unis, insbesondere bei pro-palästinensischen Protesten der jüngeren Zeit, nicht genügend getan würde, um den Antisemitismus zu bekämpfen. Harvard sieht das als Vorwand.
Aber da kocht ja auch etwas hoch, was schon lange siedet. Welchen Kurs verfolgt die Trump-Regierung?
Die Regierung Trump verfolgt den Kurs der Zentralisierung von Macht und Einfluss. Und Universitäten haben verfassungsmäßige Sonderrechte in den USA. Es herrscht die Unabhängigkeit der Wissenschaft, es herrscht die freie Lehre und Forschung. Das meint auch das Einschreiben von Studierenden. Es herrscht die Meinungsfreiheit. In diese Kategorie fallen solche Proteste gegen den Krieg in Gaza zum Beispiel. Aber Harvard pocht ja auch auf die Autonomie der Universitäten als Unternehmen, die ja auch nach einer bestimmten Logik funktionieren. Steuererleichterungen zum Beispiel sind ein ganz wesentliches Thema und noch ein anderer Hebel, den die Regierung Trump da in der Hand hat. Und Harvard, ja, pocht auf seine Unabhängigkeit und auf seine verfassungsmäßigen Rechte. Das läuft also auf ein Gerichtsverfahren hinaus, mindestens eins, wahrscheinlich mehrere.
Warum begehrt denn Harvard jetzt so auf? Oder ich formuliere es mal anders. Warum kann Harvard auf so einen Konfrontationskurs gehen?
Wie die Unis reagieren, und davon ist ja nicht nur Harvard betroffen, das hängt tatsächlich von den Rahmenbedingungen ab. Unis in den USA sind entweder öffentlich oder privat konzipiert. Die öffentlichen sind natürlich sehr stark angewiesen auf öffentliche Kassen, meistens auf Ebene der Bundesstaaten. Da regiert dann mal ein Demokrat, mal ein Republikaner. Das ist also mal mehr, mal weniger Einfluss aus Washington. Die Elite-Unis sind in der Tat privat, funktionieren über eigene Stiftungen und können sich so eine politische Unabhängigkeit sehr viel eher leisten, auch finanziell. Es gibt auch Unis, die müssten da stärker nachgeben. Columbia in New York zum Beispiel, die Unis von Pennsylvania, Brown in Rhode Island, die haben jetzt schon ihre Zulassungsprogramme angepasst nach den Wünschen der Regierung. Aber die Gefahr ist natürlich, dass das dann zu so einer sehr starken Politisierung und auch Spaltung dieser Hochschullandschaft hier in den USA führen kann.
Trump ist jetzt seit Januar Präsident, fast 3 Monate, wirkt deutlich länger. Kannst du beobachten, dass nach diesem ersten Schock die Proteste jetzt breiter werden und so ein Leuchtturm wie Harvard als Ivy League-Universität vielleicht auch andere Unis animiert, sich zu wehren?
Wenn wir jetzt mal nur die Universitäten betrachten, dann tut das natürlich gut vielen kleineren Unis, auch wenn sich so ein großer, so ein prominenter Name wehrt. Man kann sich auch juristisch ganz praktisch dann zusammenschließen und gewisse Kämpfe einfach gemeinsam fechten. Wir haben aber noch nicht den Eindruck, muss man sagen, dass jetzt hier eine breite Protestbewegung entstünde auf der Hochschullandschaft, sondern viele gehen da einfach auch pragmatisch um. Klar gibt es offene Briefe, klar gibt es vereinzelte Demos, klar gibt es irgendwie Pressemitteilungen. Aber ich möchte mal sagen, breite Proteste in dieser Landschaft kann ich jetzt noch nicht erkennen. Möglicherweise ist das hier der Auftakt.
Soweit Samuel Jakisch aus dem ARD-Studio Washington. Trump will die US-Universitäten auf Linie bringen. Harvard geht auf Konfrontationskurs. Und damit kommen wir noch einmal zu uns hier nach Norddeutschland. Schleswig-Holsteins Haushalt 2024 war verfassungswidrig. Das haben die Richter am Landesverfassungsgericht in Schleswig heute entschieden. Die Opposition aus SPD und FDP hatte geklagt und bekam Recht. Die schwarz-grüne Landesregierung hat den Haushalt 2024 nicht überzeugend aufgestellt, nicht begründet, warum sie Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen durfte. Finn Balden erklärt die Hintergründe.
Die Landesregierung hatte die 3 im Haushaltsjahr 2024 aufgenommenen Notkredite mit der Sturmflut an der Ostseeküste im Oktober 2023, dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der Corona-Pandemie begründet. Das Verfassungsgericht erkannte in den Begründungen zwar Notlagen, die sich auch der Kontrolle des Staates entziehen, allerdings muss nach Auffassung des Gerichts zwischen dem Finanzbedarf des Landes und den Notlagen ein ursächlicher Zusammenhang bestehen, sowie der Haushalt dadurch erheblich belastet sein. Dies habe ebenso wie ein verfassungsgemäßer Tilgungsplan nicht vorgelegen, so Gerichtspräsident Brüning. Finanzministerin Schneider hatte im Vorfeld des Urteils angekündigt, die Begründung der Entscheidung sorgfältig auszuwerten. Soweit aus dem Urteil Folgerungen für 2025 zu ziehen seien, werde man die notwendigen Schritte zügig einleiten, so Schneider.
Denn dieses Urteil wird auf den Haushalt 2024 keine Auswirkungen mehr haben. Aber Finn Walden hat es ja gerade auch schon gesagt, es könnte sich auf den Haushalt 2025 auswirken, denn darin ist auch ein Notkredit in einer Höhe von über 270 Millionen Euro enthalten. Und das waren unsere Themen des Tages. Heute an diesem 15. April.